Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, Gültekin Günay ist eigentlich ein Typ, den wenig schocken kann, aber in einem alten, verlassenen Hotel im Schwarzwald, da wird es selbst ihm doch ganz schön mulmig.
Ich habe gezittert als ein Security, als ein Mann, ja. Das war Nacht. Ich habe geschlafen, auf einmal ist so kalt geworden und dann ist so Schimmelgeruch gekommen, aber richtiges Schimmelgeruch. Und dann habe ich so Stimme gehört.
Ja, der sechsteilige Podcast Babas Geister erzählt nicht nur die spannende Geschichte des alten Hotels. Es geht auch um Vater und Tochter und die alten Geschichten, die zwischen den beiden herumgeistern. Wir stellen Ihnen Babas Geister gleich näher vor. Schön, dass Sie zuhören. DeepSeek heißt ein neues KI-Modell aus China, das gestern die weltweiten Aktienmärkte erschüttert hat und offenbar das Zeug dazu hat, die amerikanische KI-Blase platzen zu lassen. In der Tech-Branche ist jedenfalls von einem Erdbeben die Rede, denn die App hat nicht nur die App-Stores im Sturm erobert, offenbar bringt DeepSeek auch entscheidende Vorteile gegenüber bisherigen KI-Tools wie ChatGPT mit. Über DeepSeek spreche ich jetzt mit unserem Hauptstadtstudio Korrespondenten Johannes Kuhn. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Ich habe gerade mal in einem Selbstversuch, Herr Kuhn, diese App runtergeladen und einfach mal nach mir selbst gesucht und gefragt, wer ist denn Gesa Ufer? Und da kommt das, was man so schön Halluzination nennt, nämlich ich sei eine bekannte Finanzjournalistin und meine Spezialität seien Aktienmärkte und überhaupt. Das ist nicht so. Wie sind Ihre Erfahrungen mit DeepSeek bis hierher?
Vielleicht blickt ja DeepSeek auch einfach in die Zukunft, beiseite. Tatsächlich ist es bei mir ähnlich, je näher man an die Gegenwart rückt, je spezieller die Frage auch ist, gerade wenn es um Personen geht, desto stärker die Halluzination. Ne? Allgemeine Fragen, schreibt mir ein Essay über Wahrheit oder sowas, das funktioniert sehr gut. Ich finde sogar, das ist sehr vorteilhaft, weil DeepSeek zum Beispiel sehr gut erklärt, was es in die Antwort alles einfließen lässt. Also der Nachdenkprozess sozusagen, der maschinelle, wird ja sehr transparent gemacht. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut, aber naja, es ist ja keine Suchmaschine. Ne?
Aber nochmal die großen Vorteile. Also gestern war es so, dass DeepSeek sogar ChatGPT bei der Zahl der Downloads überholt hat. Sie sprechen gerade davon, dass dieser Rechercheweg offenbar transparenter ist. Was sind noch Vorteile?
Naja, man muss erstmal sagen, das ist ein gewisser Hype, 300.000 Downloads pro Tag, weil alle wissen wollen, was das ist. Ist auch vollständig kostenlos, die App dürfte auch viele angezogen haben. Es ist ja nicht nur eine App, sondern es ist ja ein KI-Modell, DeepSeek R1 heißt das. Die App ist ja nur eine Form, wie man es verpacken kann. Ich habe es mir zum Beispiel auf den Laptop geladen, da muss es gar nicht mit dem Internet verbunden sein, sondern funktioniert sozusagen per se aus sich heraus. Ich würde mal sagen, DeepSeek R1 ist sehr billig und da sind wir jetzt schon eher so weg von den Endverbrauchern, sondern Sie haben es angerissen, was das für die Branche bedeutet oder für Nutzer, die es tatsächlich ja für Datenanalysen im großen Stil brauchen. Wenn ich große Datenmengen verarbeite, kostet das weniger als bei den amerikanischen Anbietern. Das Ganze ist Open Source. Mhm. Das heißt, wie gesagt, jeder kann es runterladen, das Modell damit seinen eigenen Daten trainieren oder sonst was damit machen, zum Beispiel einen Bildgenerator draus bauen oder Atomwaffenbaupläne entwickeln. Mhm. Weiß ich nicht, ob es das kann. Mhm. Sollte man vielleicht auch nicht machen. Also es ist was können ja Closed-Source-Modelle wie ChatGPT von OpenAI eben nicht, weil es da strenger gefiltert wird und weil es halt immer mit dem Internet verbunden ist. DeepSeek ist Open-Source, das heißt, ich kann damit auf meinem Rechner machen, was ich will.
Jetzt hat die Entwicklung der App angeblich nur schlappe 5,5 Millionen Dollar gekostet und stellt damit natürlich diese ganze Tech-Branche und ihre milliardenschweren Investitionen in Frage. Wie ist das zu erklären?
Also diese 5,5 Millionen muss man, glaube ich, so ein bisschen in Frage stellen. Das behaupten ja auch nicht, dass das Gesamt nur 5,5 Millionen, sondern quasi nur der letzte Trainingsschritt, der hat 5,5 Millionen kostet. Insgesamt so die Schätzungen reichen bis zu einer halben Milliarde, aber es ist natürlich trotzdem weniger als 5 Milliarden oder 10 Milliarden oder was auch immer, was ja inzwischen so eine quasi die nächsten Versionen der Modelle, die Amerikaner rausbringen, kosten kann. Tatsächlich ist es ein Paradigmenwechsel, denn DeepSeek R1 wurde nicht mit den neuesten und besten Chips trainiert. Die darf Nvidia ja gar nicht mehr von den USA nach China, und DeepSeek ist chinesisch, exportieren. Man hat sozusagen innerhalb der KI so ein paar Arbeitsweisen umgestellt, und trotzdem ein sehr leistungsfähiges Modell zu bekommen. Und das ist natürlich eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die amerikanischen Tech-Firmen gerade machen. Hm. Also ist ja nicht nur schlimm für, theoretisch schlecht für Nvidia, das ist ja der Kurs besonders angebrochen. Die stellen Chips her, wollen da viele verkaufen, möglichst teuer, und jetzt braucht man die vielleicht gar nicht mehr in der Menge. Ne? Aber auch diese ganzen Milliardenprojekte zum Ausbau von Rechenzentrum für KI-Training von Microsoft, Google, Meta, OpenAI, ja, die braucht es vielleicht gar nicht in dieser Form zumindest, weil eben DeepSeek zeigt, dass man mit sehr viel weniger Aufwand das geschafft hat und konkurrenzfähig ist, was theoretisch auch natürlich andere mögliche Konkurrenten interessieren dürfte, weil man ja immer gesagt hat, naja, da muss man so viel für bauen, irgendwie Rechenzentren für ein paar Milliarden und Trainingsaufwand, der ein paar Milliarden kostet, das können gar keine Konkurrenten können da mehr in den Markt kommen. Das ist jetzt so ein bisschen hinterfragt, und dieses amerikanische Paradigma, KI-Weiterentwicklung heißt immer mehr Daten, immer größere Chipcluster, auch immer mehr Energie,
ja.
Stichwort Klimakrise, mhm. Stichwort auch sozusagen, woher kommt die Energie, immer höher, immer weiter. Das ist jetzt erstmal in Frage gestellt.
Heißt aber auch, man kann sich vorstellen, dass jetzt alles nochmal schneller, nochmal effizienter wird. Welche Rolle kann dann DeepSeek vielleicht auch für die Kultur spielen, für Kreative, für Kunstschaffende? Also ja, das öffnet ja nochmal völlig neue Perspektiven, oder?
Ja, tatsächlich in dem Sinne, wenn ein Modell nicht so viel Rechenkraft braucht, nicht angewiesen ist darauf, alles oder einen Teil davon in der Cloud zu berechnen, dann hat das natürlich Vorteile. Denken wir an unser Smartphone, das ist ein tolles Gerät. Mhm. Aber wenn ich jetzt, funktioniert auch, ne, irgendwie die Chatbots, aber wenn ich da jetzt irgendwie meine Videos mit besonderen Special Effects versehen will oder sogar einfach per Prompt, also per Texteingabe sage, mach mir doch ein Video zu dem und dem, das kann ich nicht. Da brauche ich reguläre Computer, da brauche ich eigentlich sogar sehr, sehr teure Computer noch. Ja, da muss ich auch in die Cloud, um das berechnen zu lassen im Zweifelsfall. Und wenn man sagt, naja, das fällt vielleicht weg, weil diese Modelle quasi kompakter werden, von sich aus sehr, sehr viel mehr können und ich gar nicht so viel Rechenkraft brauche. Das heißt, dass mein Smartphone noch stärker, noch einfacher ist, um mit KI ja viele Dinge zu machen. Kreativität, Dinge einfach verbessern, Stichwort Audio, Videoschnitt etc. Also das ist, kann tatsächlich ein Weg aufzeigen, der weg von dieser Idee geht. Wir sind sozusagen, wir haben da unser kleines Gerät und alles andere wird in der Cloud gemacht. Mhm. Und da gibt es eben nur die amerikanischen Anbieter, sondern tatsächlich vielleicht, ja, wird es mehr wieder wie normale Software.
Herr Kuhn, letzte Frage. Ich hatte gerade auch, als ich mich da anmelden musste, so ein etwas beklommenes Gefühl bei KI aus China. Ja, da spielt ja auch Zensur zum Beispiel eine große Rolle. Bei Fragen nach Taiwan, nach den Uiguren oder dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens, greift DeepSeek da auf, sagen wir mal, staatliche chinesische Narrative zurück, blockiert es unbequeme Fragen. Das ist ja wahrscheinlich doch auch eine sehr heikle Frage, oder?
Ja, das ist es. Also es ist tatsächlich so, bei mir war es ironischerweise so, verschiedene Größen von den DeepSeek R1-Modellen. Und das Kleinste hat mir gestern eigentlich noch ganz regulär erzählt, was beim Tiananmen-Massaker 1989 passiert ist. Das ist heute nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, weil eigentlich ist das ja auf meiner Festplatte, gibt keine Updates eigentlich. Aber tatsächlich ist es ja, bricht noch andere, ne? Dass quasi diese klassischen chinesischen Zensurdinge da auch sind. Muss man unterscheiden, wenn ich das in der App benutze, geht das ja sowieso an chinesische Server und da findet die Zensur statt. Die Frage ist, ist es in den Modellen? Wenn es in den Modellen ist, ist es die Frage, finden wir das im Westen irgendwie trotzdem mal nutzenswert oder was können wir damit anfangen? Wenn es nicht in den Modellen ist, ist es eine Gefahr für die Kommunistische Partei Chinas. Denn jeder Chinese, jede Chinesin kann sich das ja theoretisch auch auf den Laptop laden. Und wenn es dann ohne Internet mir plötzlich die Wahrheit sagt, ja, komme ich vielleicht plötzlich auf den Gedanken, dass die Regierung vielleicht doch was zu verheimlichen hat. ich vereinfache jetzt, ne? Aber tatsächlich ist es so, dass KI weiterhin eine Form von Blackbox ist. Wir nicht so richtig wissen, was in den Modellen drinsteht, wie die verändert wurden. Sowas gilt aber dann tatsächlich auch für sowas wie Grok. Das ist ja die KI von Elon Musk. Die beruht ja auf Beiträgen bei X, also ehemals Twitter. Naja, und da ist natürlich dann auch eine Menge Ideologie drin. Plus natürlich vielleicht noch der Wunsch von Herrn Musk, bestimmte Themen nach vorne zu stellen. Also diese mögliche Manipulation durch Systeme, mit denen wir interagieren und auf die wir uns verlassen in Sachen Wissen, die aber gleichzeitig intransparent sind, das ist ein großes Thema. Und das ist nochmal was ganz anderes, eine Stufe verschärft im Vergleich zu, ja, sagt mir denn die Suchmaschine irgendwie das, was ich wissen möchte.
Ja, das KI-Modell DeepSeek Avon aus China hat gestern die weltweiten Aktienmärkte erschüttert. Was es noch erschüttern wird, das bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben darüber mit Johannes Kuhn gesprochen. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen. Der Sicherheitsmann Gültekin liebt Geschichten zu erzählen und manche von ihnen sind, naja, sagen wir, haarsträubend fantastisch. Da ist aber diese eine Geschichte, die seine Tochter Ayla doch aufhorchen lässt. Sie spielt im Jahr 2015, als Gültekin in einem alten Hotel im Schwarzwald untergebracht ist, weil er in einer geflüchteten Unterkunft als Security arbeitet, die einige Kilometer entfernt ist. Immer wieder wird der Wachmann von einer Art erschreckt. Heimgesucht in diesem alten Hotel im Schwarzwald, dem Sternenwirtshaus Horit. Und zwar erscheinen ihm zwei mysteriöse Kindergestalten. Für den Vater ohne Zweifel die Geister vergangener Zeiten.
Ich habe gezittert als ein Security, als ein Mann. Ja. Auf einmal ist so kalt geworden und dann ist so Schimmelgeruch gekommen. Aber richtiger Schimmelgeruch. Und dann habe ich so Stimme gehört.
Tochter Ayla geht der Sache nach und fördert Erstaunliches zutage. Babas Geister hat sie einen Podcast genannt, den sie gemeinsam mit Jurate Barginaite für den SWR produziert hat. Und mit Jurate Barginaite sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Kompressor.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Wie genau geht Babas Geschichte? Also was genau hat er damals erzählt über diese beiden Kindergestalten?
Ja, also Gültekin erzählt, dass er Stimmen hört in der Nacht und die sprechen zu ihm und da ist ein Junge und ein Mädchen und die Stimmen klingen ganz seltsam, die klingen wie aus einem Erdloch. Das beschreiben wir auch in unserer Serie in der ersten Folge. Ja, und das begleitet ihn. Und diese Spukerfahrung, dabei bleibt es nicht. Seine Kolleginnen und Kollegen erleben ähnliche Dinge. Eine Bierflasche wird umgekippt plötzlich oder die Decke weggezogen. Also seltsame Dinge passieren in diesem Hotel.
Und was für Anhaltspunkte hattet ihr denn, an denen ihr euch dann wirklich faktisch entlanghangeln konntet, um diese Geschichte nachzurecherchieren?
Die Spukgeschichte ist nicht das Einzige, was Gültekin uns erzählt hat. Er berichtet davon, dass er im Dorf Sasbachwalden mit jemandem gesprochen hat und die Person ihm erzählt hat, Mensch, da oben, da waren die Nazis und da haben sie irgendwelche Experimente mit Kindern gemacht. Und das lässt Ayla aufhorchen, sodass sie dann mit dem Stoff zu mir kommt und sagt, Jurate, pass mal auf, mein Vater hat eine strange Geschichte erzählt und Ayla hatte davon ein Video gemacht und dann schauen wir uns das gemeinsam an und da beschließen wir, okay, dem sollten wir auf jeden Fall gemeinsam nachgehen. Und diese Erzählung, dass da Nazis irgendwas gemacht haben könnten, ist so der Ausgangspunkt für uns. Natürlich ist die Spukgeschichte auch interessant und das ist auch das, wo wir uns entlanghangeln, die Geister. Erzählung, aber es ist das Gerücht, das Gültekin im Dorf aufschnappt, das uns aufweichen lässt und weshalb wir dann letztendlich anfangen zu recherchieren und so beginnt unsere Geistersuche.
Was ja so besonders auffällt, ist diese ausgesprochen gelungene Form, dieser Feier, dieser Geschichtenerzählkunst auf der einen Seite, aber die eben verwoben mit wirklichen Fakten. Wir können noch mal einen kleinen Ausschnitt hören, der das vielleicht akustisch bebildert.
Jurate, Popujirim, Chikshiriya, Oinialim, Baba, Popujirim, Chikshiriya, Oinialim, Geister, Papujirim, Chikshiriya, Oinialim,
Wie haben Sie beide zu dieser wirklich ausgesprochen schönen Form gefunden? War Ihnen das von vornherein klar, wie das mal klingen könnte?
Ja, uns war es von Anfang an wichtig, dass das Türkische genügend Raum hat. Und es war uns auch wichtig, das Rhythmische der Sprachen in der Erzählung zu benutzen und aufzugreifen und die Zweisprachigkeit zum einen auch als ein akustisches Element zu benutzen, aber auch als ein poetisches Element, das uns immer wieder vielleicht auch woanders hinführt, als wir jetzt gerade in der Erzählung waren. Also, dass es eine poetische Unterbrechung ist. Aber es war auch eine Möglichkeit, bestimmte Dinge zu betonen, also bestimmte Sätze zum Beispiel zu betonen oder bestimmte Wörter zu betonen, die Gültekin gesagt hat, die nochmal aufzugreifen und auch in einer Art Code-Switching oder so in so einem Übersetzungsprozess das zu verstärken. Und die Musik spielt in der Serie auch eine wichtige Rolle. Also es startet mit dem Motiv einer Serie Bana Bir Masal Anlat Baba, also erzähl mir eine Geschichte, Papa. Das ist ein Song aus einer Serie, darüber spricht Ayla auch. Und solche kleinen Motive tauchen auch in der gesamten Serie auf. Damit ist Ayla eben aufgewachsen. Und da können wahrscheinlich ganz viele Menschen in Deutschland auch mit anknüpfen und sich vielleicht auch an ihre eigene Kindheit erinnern. Das sind zum Beispiel Serien oder Lieder, die ich gar nicht kannte. Und das ist total bereichernd und schön, die in dieser Form kennenzulernen.
Wie wichtig ist diese Metapher des Geistes dabei?
Also die Geschichte besteht aus zwei Strängen. Ayla und Gültekin haben nämlich eine Beziehung, die für Ayla nicht ganz erfüllend ist. Und in dieser Serie macht sie sich eben auch zur Aufgabe, Gültekin näher zu kommen, ihn auch besser kennenzulernen. Und in diesem Prozess bemerken wir, dass Ayla und Gültekin sich gegenseitig zu Geistern geworden sind in den letzten 20 Jahren. Also das ist sozusagen eine Metapher auch für das Verhalten der beiden, das Erscheinen und wieder Verschwinden, das nicht greifen oder begriffen werden können von dem anderen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Geschichte des Sternenhauses und wir gehen da in unserer Recherche bis in die 30er Jahre zurück und wir sprechen in der Serie immer davon, dass die Geister der Vergangenheit zur Sprache kommen. Und ja, das ist für uns die Metapher für Stimmen und Erzählungen aus den 30ern, 40ern, aber auch aus den 50er Jahren, die nicht so richtig zur Sprache gekommen sind. Und zum Teil sind es eben Geschichten, die was mit der Zeit des Nationalsozialismus und deren Folgen zu tun haben. Eben auch mit den Verbindungen der beiden Gründerinnen, Paula und Adolf Huber, und der Frage, wie konnte dieses Sternwirtshaus überhaupt in der Zeit des Krieges, aber auch davor schon gebaut werden und zum größten Fachwerkhaus Deutschlands gekürt werden. Was ist später dort geschehen?
Und um das zu bebildern, hören wir noch mal ganz kurz einen Zeitzeugen, den ihr gefunden habt, der sich an die Wirtshausbesitzerin Paula Hubert so erinnert.
Es war so eine grandiose Geschäftsfrau. Die hat, wenn die Nazis kamen, hing der Hitler an der Wand. Und wenn der weg war, dann hing ein Geistlicher an der Wand. Die war so variabel, die hat sich gedreht um 180 Grad an. Die hat eben mit allen Leuten Geschäft gemacht.
Jorate Braginaite, war Ihnen beiden von Anfang an bewusst, dass sich an diesem Ort, in diesem Hotel im Schwarzwald, die deutsche Geschichte so sehr verdichtet? Oder ist Ihnen das wirklich erst im Laufe der Recherche klar geworden?
Das ist uns tatsächlich erst im Laufe der Recherche klar geworden. Das Ganze hat ja mit einer Spukerzählung angefangen und eben mit diesem Gerücht. Und dann haben wir ganz schnell im Internet nachrecherchiert und so kam eines zum anderen. Wir haben Menschen getroffen und mit ihnen gesprochen, haben Archive aufgesucht und so hat sich die Erzählung nach und nach zusammengepuzzelt. Das heißt, wir wussten eigentlich gar nicht mal so viel. Es war ein mysteriöser Ort für uns.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr mysteriös. Es klingt auch sehr, sehr spannend. Was ist eigentlich heute in diesem Sternenwirtshaus Horit? Gibt es das noch?
Das Sternenwirtshaus Horit stand jetzt sehr viele Jahre leer. Und unseres Wissens nach wurde das Gebäude, also das Hauptgebäude, neulich verkauft. Und zwar soll dort jetzt ein Meditationszentrum entstehen.
Also spirituell scheint er ja allemal zu sein. Babas Geister von Ayla Günay und Jurate Braginaite ist ein sechsteiliger Podcast vom SWR produziert. Ab morgen zu hören in voller Gänze in der ARD Audiothek und am Donnerstag können Sie Teil 1 auch um 20.30 Uhr im Deutschlandfunk hören. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jurate Braginaite.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Schauspieler Horst Jansson stand mehr als 60 Jahre vor der Kamera. Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Bekannt war er unter anderem aus der Sesamstraße und der Serie Salto Mortale. Auch in den Immenhof-Filmen spielte er mit. Jansson hatte schon länger gesundheitliche Probleme und musste im Sommer einen Auftritt bei den Bad Hersfelder Festspielen nach einem Sturz absagen. Ein 2300 Jahre alter Fund begeistert Archäologen in Nordrhein-Westfalen. Dort hatte 2023 ein Sondengänger ein klitzekleines Schloss aus Gold gefunden. Es ist nur 11 mal 12 mm groß, also kleiner als eine Centmünze. Bereits bekannt sind deutlich größere Schlösser, etwa für Schmuckschatullen aus der Römerzeit im 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus. Das Minischloss könnte ein Andenken oder ein Geschenk gewesen sein. Mittels Neuronencomputertomographie wurde es in der Schweiz überprüft, mit dem Ergebnis, das Schloss war früher einmal voll funktionsfähig. Viele Fragen sind aber noch offen. Zum Beispiel ist völlig unklar, wie das kleine Stück ohne Hilfsmittel wie künstliches Licht oder Lupe überhaupt hergestellt werden konnte. In der deutsch-jüdischen Zeitschrift Aufbau schrieben einst Hannah Arendt, Albert Einstein, Stefan Zweig und Thomas Mann. 90 Jahre nach Gründung hat das Blatt einen neuen Herausgeber, den Publizisten Michel Friedmann. Er will das Heft neu ausrichten und das Nachdenken in Form von Essays wieder in den Mittelpunkt stellen. Das Magazin sieht sich als Gegenentwurf zu einer Welt mit einer Zunahme von autokratischen Staaten und des antidemokratischen und als Ort für Freiheit. Mit Blick auf die politischen Entwicklungen hierzulande warnte Friedmann hier im Deutschlandfunk Kultur.
Wer mit der AfD und anderen Parteien sympathisiert, muss eins wissen. Kultur ist das Erste, was sie abschaffen. Die Pressefreiheit das Zweite, der Rechtsstaat das Dritte. Und am Ende kann man nicht mehr sagen, was man denkt. Und damit ist der Mensch in seiner Vielfalt und in seinem, wie ich finde, Wunderbaren eingeschränkt. Und ganz ehrlich gesagt, ich möchte in Freiheit leben und dort, wo wir einen Ort schaffen können, wo das andere wollen und damit auch Leser und Leserinnen entstehen, dann ist es das alles wert.
Aufbau-Herausgeber Michel Friedmann. Die Spielwarenmesse in Nürnberg hat Erwachsene als Megatrend ausgemacht. Als wichtigen Grund dafür nennt der Vorstandssprecher der Messe, Christian Ulrich, das liebe Geld. Ältere Spielefans bringen ihm zufolge inzwischen 30% des Umsatzes auf dem europäischen Markt ein. Und Erwachsene begeistern sich meist ihr Leben lang für ihr Hobby. Davon ist auch der Rennbahnhersteller Carrera überzeugt. Er spricht mit seinen kleinen Autos schon seit längerem gezielt Eltern an. Das Unternehmen ist überzeugt, Spielen als Hobby verbindet Generationen.
Eine Woche liegt jetzt die erneute Amtseinführung von Donald Trump zurück. Politik hat der US-Präsident aber sofort gemacht. Trump hat noch am Tag seiner Amtseinführung zahlreiche Executive Orders unterzeichnet, gerade zu den Themen, mit denen er Wahlkampf gemacht hat, sprich Migration und körperliche Selbstbestimmung. Personal, das in staatlichen Diversitätsprogrammen arbeitet, wurde entlassen. Den non-binären Geschlechtseintrag X soll es nicht mehr geben. Für Trump gibt es nur Mann und Frau. Was diese Entwicklung konkret bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker und in Berlin lebenden US-Amerikaner Ben Miller. Herzlich willkommen.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Herr Miller, Sie lehren Geschichte an der FU und sind Mitarbeiter im Schwulen Museum. Und wie haben Sie in diesen vergangenen Tagen die US-Politik wahrgenommen? Was sind da aus Ihrer vielleicht auch queeren, diversen Sicht die härtesten Einschnitte?
Also was ich ganz interessant finde, ist, dass vor der Wahl es gab eine ganze Industrie von sogenannten Analysten, die haben alle gesagt, wie damals der österreichische Kanzler in die 20er, Seipel hat gesagt, ja, dieser Antisemitismus, das ist nur was für die Gasse. Und es gab viele Analysten, die genau so was gesagt haben über Trumps Angriffe gegen queere Menschen, Und dann hat er an Tag 1 dieser sogenannten Executive Orders geschrieben. Und es geht weiter, als sie gesagt haben. Die wollen auch Sex Change, also Geschlechtsumwandlung, in der Zukunft nicht anerkennen. Und was heißt ist, wenn ein Transmann, der genau wie ich aussieht, anhört und durch die Welt geht, in der Zukunft seinen Pass erneuern will, dann muss er einen Pass als Frau bekommen, was dann zu erheblichen Fragen, Harassment, andere Probleme an Flughafen leiten wird oder anderen Orten, wo man sich ausweisen will. Also das ist eine Politik von staatlichen Ausgrenzung bestimmter Minderheitsgruppen. Und genau in Deutschland sollen alle verstehen, wohin das gehen kann.
Aber das kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass es dagegen in den USA, also gerade in der LGBTQ+-Bewegung, doch wahrscheinlich enorme Widerstände gibt. Also nimmt man das so hin? Wird das so abgehakt? Wie reagiert die Community?
Nee, also schon vor der Wahl gab es viel Informationsaustausch, was man vor Trumps Amtseinführung machen soll. Also viele haben zum Beispiel Pässe erneuert, viele haben entweder OPs bekommen oder die Dokumente abgedatet, damit alles mindestens für die nächsten 4 Jahre in Ordnung sein kann, soweit das geht. Was wir jetzt nicht wissen, ist, ob und wie das weitergeht. Ich würde sagen, leider wahrscheinlich geht das weiter. Aber wie, wissen wir nicht. Also in vielen Bundesstaaten, wo die Republikaner komplette Kontrolle haben, wie jetzt auf der Bundesebene, gibt es schon Gesetzentwürfe, die alle Transmedizin verbannen würden, mal für Minderjährige, mal für Menschen unter 26, mal komplett. Und ob sowas vorankommt, wissen wir noch nicht.
Jetzt wird die Zahl der Transmenschen in den USA mit ungefähr 1,6 Millionen beziffert. Das ist ein Anteil von nicht einmal 0,5% an der Gesamtbevölkerung, also vergleichsweise gering. Warum ist denn dieses Thema trotzdem so präsent? Warum wird von Donald Trump, warum wird von den Rechten so sehr Politik gemacht damit?
Es gibt ein paar Gründe dafür, glaube ich. Also genauso wie die AfD und muss ich leider sagen auch die Union hier in Deutschland, wird da von den Republikanern einer Politik, die materiell und faktisch nur einer kleinen Minderheit von sehr reichen Menschen bedient, dann an einer breiteren Bevölkerung mit Bigotterie verkauft. Und man sieht das in die jetzige Wahlkampfpläne von den verschiedenen deutschen Parteien. Die AfD will ganz großen, also viel größer als selbst bei den Marktradikalen der FDP, Entlastungen geben an den sehr reichen Menschen hier in Deutschland. Die Menschen, die von Erben leben und nicht arbeiten täglich. Und dafür bekommt man kein Verständnis unter viele Menschen. Also man muss das immer dann verhüllen in einer Bigotterie und in Ressentiments gegen verschiedene Gruppen von anderen. Warum Trans so ein wichtiger Thema jetzt ist, es gibt ein Konzept in der Gender Studies namens Sex Gender System. Und das heißt, die Systeme, die sozialen Systeme durch den Körper zur Subjektivitäten werden. Also was hat mein Körper zu tun mit die Art und Weise, in dem ich durch die Welt gehe, wie ich gelesen bin, wie ich mich anfühle. Und diese Systeme wandeln, genau wie anderen Systeme, genau wie ökonomischen Systemen, genau wie viel anderes in dieser Welt. Und es gibt tatsächlich im Moment relativ große Änderungen in diesen Systemen. Also unter Gen Z gibt es ganz große Anteile von Menschen, die sich als queer oder trans verstehen. Das ist weitaus größer als diese 0,5% in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Und Menschen haben Angst vor Wandel. Und Menschen haben vor allem Angst vor Wandel, wenn dieser Wandel in einer ganz unsicheren Welt stattfindet. Und es ist leider dann einfach für die Rechten, dieser Wandel mit andere, schlimmere ins Verbindung zu bringen. Und das ist dann eingebaut in dieser Feindbild als Teil einer schlimmen Wandel, dass das Leben den sogenannten normalen Menschen zerstört hat. Und leider in den letzten Jahren ist das Leben von vielen Menschen viel härter geworden, auch in den beiden Jahren. Also es geht den meisten Menschen in den USA ökonomisch sehr schlimm. Die Hauptzahlen der Nationalökonomie, die lügen ein bisschen. Also den meisten Menschen im USA haben ganz wenig beziehungsweise kein Geld gespart. Die können vielleicht nicht durch einen Notfall, das, wo die 500 US-Dollar brauchen, wahnsinnig viele Menschen, vielleicht mehr als 50%, müssten dann sich schulden, um 500 Dollar auszugeben, ungeplant. Und in so einer Situation ist es leider sehr einfach, Ressentiments zu schüren.
Ich fand hochinteressant, was Sie gerade gesagt haben, diese Erkenntnis aus den Gender Studies, dass das Körperbewusstsein sich durchaus auch im Wandel befindet über die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Nun gibt es aber, was die Ressentiments gegen Transmenschen angeht, leider doch ziemliche historische Kontinuitäten, oder?
Ja, aber für mich sind die Kontinuitäten, die auch vorankommen in solchen Momenten von Wandel. Also wenn die Nationalsozialisten an der Macht in Deutschland kamen in die Anfang 30er, das war nach einem Jahrzehnt von der sogenannten neuen Frau, einer Jahrzehnt von der ersten Gender Panic. Und damals gab es Feindbild Judeo-Bolschewismus, jetzt gibt es Feindbild Links-Woke, Links-Grüne, ein Feindbild durch den Deutschland, den historischen Judenmörderland, irgendwie Migranten denn Schuld gegeben hat für Antisemitismus. Mhm. Und nicht nur als Mensch jüdischer Herkunft bringt das genau mich zum Kotzen. Und das kommt nicht von der AfD, sondern von einer Breitband der sogenannten demokratischen Parteien. Also leider ist dieser Politik nicht nur im USA zu Hause, sondern auch hier in Deutschland.
Alice Weidel, die AfD-Vorsitzende, lebt selbst mit einer Frau zusammen, aber sagt, sie sei selbst nicht queer und sie verbreitet dieses AfD-Modell von der heteronormativen Familie. Wie ist das zu erklären? Sehen Sie das als einen Teil der Selbstverleugnung?
Nee, eigentlich nicht. Also es gibt ganz interessante historische Beweise dafür aus der NS-Zeit genau. Also Ernst Röhm, bekannt als SA, Mitbegründer und führender Nazi, der war eigentlich Teil der Nazi-Partei vor Hitler. Der hat sich selbst auch verstanden als schwuler Mann, aber nicht als homosexuell. Damals war homosexuell dieser Begriff, wie queer den Rechten nicht haben wollten. Für Röhm war homosexuell ein jüdischer Begriff. Das war ein feminisierender Begriff und er hat sich verstanden als männlichster Mann. Also so männlich, dass er gar nicht dann mit Frauen was zu tun haben wollte. Und so hat er seiner Identität oder seiner Subjektivität zusammen mit seiner Politik verbunden. Und Weidel macht das Gleiche nicht natürlich, also sie ist kein Mann. Es ist jetzt ein bisschen anders, aber man kann dadurch sehen, wie möglich es sein kann für Menschen dieser vielleicht für den meisten ein bisschen unterschiedlich aussehende Perspektiven zusammenzubringen. Aus der jüngeren Geschichte gibt's auch Pim Fortuyn. Pim Fortuyn war der erste neurechter Politiker in Europa, der sehr viel Erfolg gefunden hat Anfang die 2000er mit seiner eigenen Partei Liste Pim Fortuyn. Und Fortuyn war nicht nur schwul, sondern sehr, sehr offen schwul. Und er hat sein Schwulsein als wichtiger Teil seiner politischen Identität gemacht. Und er hat das dann benutzt, um liberale Menschen auf die rechte Seite zu bringen, indem er gesagt habe, ich bin jetzt nicht nur schwul, sondern sehr offen schwul. Ich rede ganz offen über meine eigenen Sexualität in der Öffentlichkeit. Und deshalb müssen wir diese Migration stoppen, weil die Migranten gefährden, genau meine Rechte das zu machen. Und dann noch näher, noch jünger und noch closer to home in Deutschland gibt's Jens Spahn, der CDU-Politiker, der ist einer der ersten offen schwulen, so führende CDU-Politiker. Der macht auch genauso einer solchen Politik. Also ich kann mich erinnern, als der in irgendeinem Talkshow gesagt hat, dass ein Problem, das er hat mit migrantischen Männern, ist, dass die nicht nackt in der Dusche im Fitnessstudio gehen. Also so sieht man eine Verbindung der schwulen Identität oder der schwulen Begehrens mit einer durchaus so Hardline-Antimigrationspolitik.
Jetzt arbeiten Sie eben nicht nur als Historiker an der FU und im Schwulen Museum. Sie haben auch einen Podcast gemeinsam mit Hugh Lamy, der den schönen Titel Bad Guys trägt. Sie beschäftigen sich da mit bösen und komplizierten queeren Personen aus der Geschichte.
Ja, es gibt genug viele.
Und da gibt es genug. Also wer würde Ihnen aktuell so als Personal in Deutschland besonders geeignet scheinen?
Wir haben schon über ein paar davon geredet, glaube ich. Wir bleiben normalerweise im Podcast aber fern von lebendigen Menschen, weil lebendigen Menschen haben ja Anwälte. Wir machen doch Folgen über lebendige Menschen, aber nur, wenn die ganz wichtige, führende politische Figuren sind, wo es genug anderen Journalismus gibt, dass wir nichts Neues rausbringen, sondern eher Ausschnitte nehmen, sammeln, ein Argument bauen mit existierender Forschung. Und so ist der Podcast auch gemacht.
Ganz herzlichen Dank, Ben Miller. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast mal hören möchten, Bad Guys gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt und mittlerweile auch als Buch.
Also als Buch. Nur in der englischen Sprache. Wenn jemand Antwort eine deutsche Version haben will, bitte ins Kontakt.
Vielen Dank.
Danke.
Und wir bleiben beim Thema Trans und der aktuellen Bedrohung sexueller Selbstbestimmung. Und wir schauen dafür in das Schweizer Städtchen Solothurn. Dort nämlich finden gerade die 60. Filmtage statt, ein traditionsreiches Filmfestival, das sich als Jahresschau des Schweizer Films versteht, aber auch interessante Filme aus dem Ausland zeigt. Einer davon ist der Dokumentarfilm Der Soldat Monika, der auch von einer Transperson erzählt, und zwar einer, die Elite-Soldatin war und zur Galionsfigur der Rechten wurde. Über den Film und wie er in Solothurn diskutiert wurde, spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Matthias Dell, und den erreichen wir live in Solothurn. Hallo Matthias.
Hallo.
Worum geht's in Paul Poets Dokumentarfilm Soldat Monika? Erstmal, wer ist die Hauptfigur?
Das ist eine in Österreich sehr bekannte Transperson, Monika Donner. Die hat vor Jahren tatsächlich Rechte vor Gericht erstritten, die für die ganze Trans-Community wichtig waren, auch in Deutschland. Und hat dann während der Corona-Pandemie einen Bestseller namens Corona-Diktatur geschrieben, der sich 500.000 Mal verkauft hat im Selbstverlag bei Amazon, der sie dann aber auch den Job im Verteidigungsministerium gekostet hat. Und Monika Donner wurde darüber zu einer Galionsfigur der rechten Szene. Sie ist in dem Film etwa mit dem bekanntesten österreichischen Neonazi Gottfried Küssel zu sehen, wurde dann aber auch wieder fallen gelassen von den Rechten, weil die halt am Ende mit Transleuten doch eben ein Problem haben. Und der Film erzählt so die Geschichte nach, angefangen vom Doppelleben als harter Elitesoldat und damals noch Travestiefigur, was Monika im Film so erzählt.
Mein Doppelleben haben so ziemlich alle gewusst.
Ja?
Ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, also spätestens ab 2002 haben auch die unmittelbaren Nachbarn alles gewusst. Das heißt, sie haben gewusst, aha, unter der Woche Toni Centurio war der Spitzname beim Heer und am Wochenende Monique Dumont, das war schon geläufig.
Wilde Story. Wie ist denn der Film gemacht?
Ja, auch ein wilder Film. Paul Poet, der Regisseur, kommt ja vom Punk, hat mit Schlingensief gearbeitet. Es gibt da so Traumsequenzen, comichafte Superheldinnen-Visualisierungen. Und dann gibt es so eine Ebene, wo Leute vom Theater, haben wir gerade auch in der Nachfrage gehört, Schauspielerinnen wie Maria Hofstetter als Mutter oder Matthäa Medet als zweite Ehefrau, die eben helfen, das Leben von Monika Donner nachzuerzählen. Das hat dann so was Bühnenhaftes, so ein bisschen wie so ein Spiegelkabinett ihrer eigenen Geschichte, in das die echte Monika Donner aber gestellt wird, um dann eben mit diesen Theaterleuten und anderen zu interagieren. Und es ist eine ziemlich interessante Methode, weil dadurch immer wieder Reflexion angeregt wird. Und gleichzeitig war dieses Nachspielen durch Menschen vom Theater eben auch nötig, weil die eigentlichen Weggefährten von Monika Donner dafür nicht mehr zur Verfügung standen.
Ja, Bühne, das ist ein ganz gutes Stichwort bei der Debatte. Mit Leuten von rechts außen geht es ja immer wieder gern um die Frage, wo genau die kritische Auseinandersetzung aufhört und wo man dann diesen Kräften eigentlich nur noch eine Bühne gibt. Wie geht der Film damit um?
Es gab da in Solothurn ein Podium dazu mit dem schönen Titel Sympathisch, unsympathisch, wo also gefragt wurde, was macht man mit Figuren, die eigentlich problematisch sind, wie man die filmt. Und da saß auch Paul Poet, der Regisseur des Films, und hat eben gut beschrieben, worin das Interesse der Rechten an Figuren wie Monika Donner oder auch an Kultur generell besteht.
Die annektieren die Energien, die Kulturträger, weil wir so am Punkt der Auflösung von Geschichte und von Zusammenhängen sind. Und es wird dann alles vereinnahmt und mit in so ein Powerdenken genommen. Genauso wie Monika einerseits Hitler idolisiert und Donald Trump idolisiert, aber auch Greta Thunberg und Tina Turner. Und das überhaupt nicht zusammengeht. Das also komplett von Bezugssystem weggenommen wird und dann trotzdem in so eine neuere protofaschistische Denke eingenordet wird. Und das ist hochgefährlich und das lasse ich mir als Linke auch nicht wegnehmen.
Also kurz gesagt, die Rechten klauen sich alles, was ihnen nutzen kann, und werfen es dann, wie das Beispiel Monika Donner auch zeigt, wieder weg, wenn es ihnen eben nichts mehr nützt. Und die Frage, wie man damit umgeht, ist eben, dem etwas entgegenzusetzen, diesen Formen der Aneignung etwa durch Kontextualisierung zu begegnen, zu zeigen, woher sich die Rechten da eine medial attraktive Figur wie Monika Donner nehmen.
Gelingt das in diesem Fall?
Ja, also das Nachspielen der Geschichte von Monika Donner in diesem bühnenhaften Spiegelkabinett ihrer selbst hat etwas Therapeutisches, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es wird halt dauernd darüber reflektiert und diese Reflexion geht auch durch Monika Donner hindurch, die natürlich auch so eine rampensauige Person ist, die die Aufmerksamkeit der Kamera eh gut findet. Aber da wird eben schon was sichtbar und was der Film zum Beispiel sehr gut und sehr genau hinbekommt, ist diese ganzen Corona-Verwicklungen auseinanderzunehmen, wo damals Leute gegen den Staat skandierten und dann überrascht waren dafür, von Rechten gemocht zu werden, weil sie sich selbst nicht so empfinden. Und das wird über das sowas eine Bezeichnung des Rechtslibertären erklärt, also so einen knallharten Individualismus, der hinter vielen dieser sogenannten Maßnahmenkritiker steht. Und der wird gut erklärt und eben in dieser schillernden Figur von Monika Donner ist dieser Individualismus nochmal besonders tief verankert, weil die ja nur sich hat. Also dieser Switch vom harten Mann, der mit Männerbildern eigentlich hadert, zur Transfrau, der ist ja nicht vorgesehen in unserer Gesellschaft. Also musste Monika eh immer für sich kämpfen und das ist dann, das führt der Film sehr schön vor, eben die Verbindung über diesen Hardcore-Individualismus zum Corona-Leugner-Milieu.
Paul Poets Dokumentarfilm Soldat Monika bei den Solothurner Filmtagen. Matthias Dell hat für uns berichtet. Ganz herzlichen Dank dafür.